SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Wolf Greges ist Lehrer für Deutsch und Geschichte an einem Rostocker Gymnasium. Aber bevor er das wurde, war der heute 40-jährige Offizier bei der Bundeswehr und 2008, 2009 in Afghanistan stationiert. Jetzt hat er sein Romandebüt veröffentlicht. Sandseele erzählt die Geschichte eines Veteranen, den seine Erlebnisse am Hindukusch wieder einholen und nicht loslassen. Über diese fiktive Geschichte und seine eigene ganz reale Geschichte möchte ich heute Abend reden mit Wolf Greges. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Oppenberg.
20 Jahre dauerte diese Operation Enduring Freedom in Afghanistan. Von anhaltendem Frieden ist heute in dem Land wenig zu spüren. Die Schutztruppen sind abgezogen, die Taliban haben innerhalb kürzester Zeit das Land wieder übernommen. Hat Sie das gewundert, in welcher Schnelligkeit Sie Afghanistan wieder eingenommen haben?
Die Schnelligkeit hat mich gewundert tatsächlich, dass es so kommen wird. Das war eigentlich klar, das sagen Analysen schon seit Jahren, aber auch schon unser Empfinden im Einsatz schon vor 10, 12 Jahren, wo man gesagt hat, das wird hier nicht so werden, wie wir uns das vorstellen. Das ist innerhalb von 3 Jahren, haben wir gedacht, dann irgendwie 18 Monate und dann planst plötzlich nur noch 6 Wochen. Das war wirklich überraschend.
Sandseele heißt der Debütroman meines heutigen Gasts. Wolf Greges hat in dieser fiktiven Geschichte seine eigenen realen Erlebnisse als Bundeswehrsoldat in Afghanistan verarbeitet. Die Hauptfigur Martin Küfer war, Herr Greges, Offizier wie Sie. Er hat nach seinem Dienstende studiert, danach einen Job angefangen, der ihn stark einspannt. Er hat sich in seinem bürgerlichen Alltag mit Frau, mit Kindern und hübsch dekoriertem Eigenheim eingerichtet. Aber man merkt, dass er mit all dem hadert. Er wirkt wie ein Statist in seinem eigenen Leben. Und dann sieht er eines Abends in der Tagesschau seinen damaligen Dolmetscher und Freund Abdul und die 10 Jahre lang vergrabenen Erinnerungen kommen wieder hoch. Ist das typisch für Veteranen, dieses Verdrängen und Vergessen wollen, ohne wirklich in einem normalen Leben anzukommen?
Ja, das ist es tatsächlich. Das hängt sicherlich auch mit dem Berufsbild zusammen. Als Soldat ist man ja ausgebildet, auch Härte gegen sich selbst zu zeigen, auch unter massiven Entbehrungen im Einsatz noch zu funktionieren und dann zuzugeben, zu sagen, ich komme nicht klar, ich habe Schwierigkeiten, ich kann nicht schlafen, ich spüre Aggression. Das ist ganz schwer, weil das ja letztendlich auch in dem Selbstbild kratzt, das dann zuzugeben. Und deshalb kann es mitunter Jahre und Jahrzehnte dauern, bis einem das wirklich bewusst wird, hier läuft irgendwas schief.
Wie war das bei Ihnen? Also wie tief waren Ihre Erinnerungen vergraben, die Sie ja jetzt für die Arbeit an dem Roman wieder rausgeholt haben?
Ja, also Afghanistan hat mich schon begleitet und um es ehrlich zu sagen, ich habe eigentlich jeden Tag an Afghanistan gedacht, in unterschiedlichen Situationen, mal sehr still, manchmal, wenn man einen gewissen Geruch in der Luft hat, zum Beispiel den Geruch des Eisens, der erinnert mich sehr an Afghanistan, ich komme ja von der Küste, wenn man den Strandsand sieht, erinnert mich das natürlich an den Sand auch vom Hindukusch und das sind so die Sachen, die einen dann begleiten, bis es dann irgendwann so weit ist, dass man sagt, also ich muss diesen ganzen Gedanken irgendwie eine Ordnung geben, in Kombination eben dessen, sozusagen, wie sind andere damit umgegangen und was fehlt vielleicht auch noch in der Betrachtungsweise. Und dann habe ich gesagt, jetzt packe ich das an.
Also den Roman zu schreiben war für Sie auch eine Form von Verarbeitung?
Ja, definitiv. Also das Schreiben hat ja den großen Vorteil, dass man den Gedanken eine Ordnung geben muss. Und zwar nämlich von links oben nach rechts unten. Und zwar in einer linearen Abfolge. Und das hilft natürlich ungemein, diese verschiedenen Eindrücke, die sich sozusagen überlagern auch, sehr unterschiedlich sind, da eben tatsächlich eine Struktur zu verleihen.
Wie das ist, wenn diese vergrabenen Erinnerungen wieder hochkommen, beschreiben Sie in einer Passage, die Sie jetzt lesen werden. Können Sie sie kurz einordnen?
Ja, also wie Sie bereits sagten, die Tagesschau triggert den Protagonisten Martin Küfer und er weiß, dass er all seine Erinnerungen in Afghanistan in einen Karton gelegt hat und den hat er ganz unten im Keller vergraben. Er hat ihn jahrelang nicht angefasst, er schleppt ihn einfach mit durch sein Leben. Und nun kann er es nicht mehr, weil er nun seinen Freund gesehen hat und holt ihn nach oben in einem stillen Abend und öffnet ihn. Und daraus ist der folgende Auszug. Nur kurz reinschauen. Es war okay. Ich öffnete den Karton und schnaubte. Beim Verschließen richtete ich einst eine Sicherung für den Moment ein, in dem ich schwach und den Karton öffnen wollen würde. Ich breitete den Schemack über den Inhalt aus und stopfte ihn wie ein Bettlaken an den Innenwänden des Kartons fest. Er verhüllte alles darunter. Das khaki-schwarze Tuch war letzte Hürde und Warnung zugleich. Jetzt war dieser Moment gekommen und ich beugte mich über den Karton. Wie lächerlich. als wenn man ein Tuch über die Erinnerung legen könnte und dann würden sie verschwinden. Was halfen Schemax gegen Erinnerung? Was sollte ein Wüstentuch ausrichten gegen einen Sandsturm? Am Ende sickerte und zwängte sich der Staub doch unter deine Haut, in deine Nase und deinen Rachen, dass man vor Körnern kaum noch atmen konnte. Man konnte dem Sand nicht entkommen. Nicht am Hindukusch. Man konnte auch den Erinnerungen nicht entkommen. Nirgends. Ich stand über den Karton gebeugt, das khaki-schwarze Leichentuch unter mir. Ich wusste genau, was darunter vor meinen Blicken verborgen war. Es war ein altes Leben. Eins meiner alten Leben, aber ein besonderes. Vielleicht das Bedeutendste, was ich je getan hatte. Ich zog mir einen Stuhl heran und lehnte mich zurück. Der Schemag ruhte vor mir. Ich wartete, atmete langsam. Okay, es würde gehen. Ich beugte mich tief über das Tuch, ganz tief, und roch daran. Durch die Jahre roch ich den Wüstensand. Wobei Wüstensand noch etwas Romantisches hatte, etwas von Tausend einer Nacht und Lawrence von Arabien. Der Schemag roch eher nach Staub und Kot und Dreck. Er roch nach Afghanistan, so wie ich es kennengelernt hatte. Nein, so wie ich es verlassen hatte. Kennengelernt hatte ich es anders. Da roch Afghanistan noch nach Erfüllung. Als mir die Heckklappe der Transall im Masai-Sharif den Weg in eine andere Welt öffnete. Es war der Tag meiner Ankunft am Hindukusch.
Ein Ausschnitt aus Sandseele, dem Debütroman von Wolf Krieges, der heute Abend mein Gast ist. Was für ein Mensch, Herr Krieges, ist diese Romanfigur Martin Küfer? Also mit welchen Motivationen, Hoffnungen, Erwartungen ist er in den Einsatz nach Afghanistan gegangen? Sie haben es gerade gesagt, es war ein anderes Land, was er erwartet hat.
Ja, also er geht dort in die Hoffnung, mit der Hoffnung zum einen natürlich seinem Dienstalltag zu entkommen. Das ist eine Einsatzarmee und er selbst ist jemand, der noch nie im Einsatz war. Viele andere vor ihm waren es, Hunderttausende auf dem Balkan, in Afghanistan, und er selbst war es nicht. Und er hat das Gefühl, ihm fehlt irgendetwas, sein Soldatentum zu vollenden. Dass man erst dann ein richtiger Soldat ist, wenn man auch einmal im Einsatz war. Das ist das eine, und er versucht also diesem Alltag zu entkommen und schiebt vielleicht auch Entscheidungen auf, wie die Zukunft für ihn sein soll. Möchte ich Berufssoldat werden? Möchte ich in die zivile Welt entlassen werden nach meiner Dienstzeit? Wie soll es eigentlich weitergehen? Und dieser Einsatz zögert solche Entscheidungen raus und er hofft dort eben Antworten zu finden.
Aber er wird ja auch ziemlich schnell desillusioniert. Also ihm wird klar, dass in Afghanistan, wie Sie es im Roman schreiben, kein Platz für persische Romantik ist. Was macht dann diese Erkenntnis mit Ihrer Figur, mit Martin Küfer?
Er erkennt die Lage und bemüht sich im Rahmen seiner Möglichkeiten eben das zu tun, was er für richtig hält, den Afghanen selbst dabei zu helfen, Verantwortung zu übernehmen. Und das gerät in einen, im Grunde einen Konflikt eben auch zwischen den Afghanen und zwischen den deutschen Soldaten. Es geht sozusagen darum, was sind eigentlich die Ziele, welche Interessen werden hier verfolgt? Geht es um die Sache? Geht es um eigene Interessen? Und in diesem bewegt er sich und er ist einer der wenigen vielleicht, der wirklich versucht, das, was in all den Papieren steht, tatsächlich auch umzusetzen. Und das stößt natürlich dann eben auch auf Gegenwehr von allen Seiten.
Sandseele ist auch ein Roman über eine Freundschaft, nämlich die zwischen Martin und seinem Dolmetscher Abdul. Was passiert mit dieser Freundschaft?
Ja, die beiden repräsentieren eine junge Generation, sowohl von Soldaten als eben auch von Afghanen, Männern, die etwas verändern wollen, die an die Idee glauben, die hinter diesem Einsatz steht. Und sie finden zueinander, stellen aber sehr wohl fest, dass sie trotz allem ihren eigenen Zwängen unterlegen sind. Also Martin Küfer sowohl auf der einen Seite, also sowohl unter den militärischen Zwängen, die ein solches hierarchisches System eben auch hervorbringt. Und bei Abdul sind es ganz klar soziale Zwänge, die eben eine solche patriarchalische Gesellschaft dann eben auch hervorruft. Und sie müssen mit diesen Zwängen umgehen, also nach außen, aber eben dann auch sich selbst dann irgendwie zusammen an dieser Idee dann arbeiten. Und da sind natürlich die Konflikte vorprogrammiert.
Sandseele, so heißt der Debütroman von Wolf Krieges. Und wir sprechen gleich weiter über Ihre Erfahrungen als Offizier in Afghanistan, die ja die Grundlage für diese fiktive Geschichte waren.
Summer has The innocent can never last. Wake me up when September ends.
Wake Me Up When September Ends von Green Day. Diesen Song hat sich mein Gast heute Abend gewünscht, der Romanautor Wolf Greges. Herr Greges, was bedeutet Ihnen dieser Song?
Ja, der bezieht sich ja direkt auf den 11. September. Und dieser 11. September ist natürlich ein Tag, der das Leben von uns 160.000 Afghanistan-Veteranen auch verändert hat. Er hat eine ganz neue Generation von Soldaten eben auch hervorgebracht. Wegen dieses 11. September haben wir alle auch Dienst am Hindukusch geleistet. Und gerade die Aussage Wake Me Up When September Ends ist ja auch so zu verstehen, dass für manche eben dieser September bis heute nie geendet hat. Also ich rede hier von traumatisierten Soldaten, von verwundeten Soldaten, von Familien, für die der September vielleicht auch nie wieder enden wird. Und deshalb ist das ein Song, der mich persönlich sehr durch diese ganze Zeit begleitet hat. Und jetzt ist der Einsatz geendet und die Frage, ob der September trotzdem für uns alle enden wird, das ist ja noch eine, die offen ist und die Zukunft zeigen wird.
In Ihrem Roman erzählen Sie von einem dieser traumatisierenden Ereignisse, nämlich von einem gemeinsamen Manöver der Bundeswehr mit der afghanischen Armee. Die Operation trägt in Ihrem Roman den Namen Maiwand, findet Anfang 2009 statt. Und die letzten Worte des Kapitels lauten: Das Grauen, das Grauen. Was ist in diesem Einsatz passiert?
Ja, diese Operation hatte einen neuen Wert. Zum ersten Mal sollten afghanische Kräfte eben den Einsatz anführen, was dazu führt, ja, quasi das ist eine große Gefährdung, die davon eben auch für deutsche Soldaten ausgeht, weil afghanische Soldaten führen anders und man weiß auch nie genau, wie die Verwandtschaften dort sind und die Kontakte, sodass es am Ende dazu führt, dass ein deutscher Soldat stirbt. Und das hat natürlich auf den Protagonisten, es ist sein Stubenkamerad, so erheblichen Einfluss. Das traumatisiert ihn dann eben schwer, weil er sich selbst schuldig daran fühlt, weil er alles getan hat, um diese Operation zu ermöglichen. Und am Ende stirbt sein Kamerad dabei und das macht ihm so schwer zu schaffen und darüber kommt er dann auch nicht mehr hinweg.
Mhm. 10 Jahre später, als er dann die Erinnerungen wieder hochholt, im wahrsten Sinne, mit dem Karton aus dem Keller, da zittert er. Ist das die Rückkehr des Traumas oder was lässt ihn zittern?
Ja, also zum einen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie vielleicht diese Erfahrung schon mal gemacht haben, aber es ist tatsächlich so, dass sich ja solche Trigger-Erfahrungen ja körperlich dann eben auch äußern, in Reaktionen, in Schweißausbrüchen, in Zittern, Schwäche, in Abwesenheit. Es gibt unglaublich viele Erscheinungsformen eben, wo man sagt, also die körperliche Reaktion auf dieses Trauma, dann aber eben auch die Angst, sich dem zu stellen, dann eben auch wirklich zu schauen, wie viel Schuld trage ich dann auch vielleicht an dem, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und das ist ja eine Frage, die sehr, sehr tief geht. Und deshalb ist das Zittern hier eben auf mehreren Ebenen zu verstehen, als körperliche Reaktion, aber eben auch als Angst davor, was passiert, wenn ich diesen Karton, wenn ich diese Büchse der Pandora dann wirklich öffne.
Sie haben Ihrem Roman einen Satz vorangestellt: Wir haben nicht nur Spuren im Sand hinterlassen, sondern der Sand auch Spuren in uns. Von wem ist dieser Satz? Von Ihnen oder von Martin, Ihrer Romanfigur?
Tatsächlich ist das, und deshalb habe ich ihn auch vorangestellt und ihn im Grunde ausgeklammert, weil ich sage, der Satz, den spreche ich aus, denn unser Wirken am Hindukusch war nicht wirkungslos, aber der Hindukusch war eben auch in seiner Wirkung auf uns nicht nur vorübergehend, sozusagen den Sand kriegt man nie ganz aus der Seele gebürstet, diese Erfahrungen bleiben. Es sind Extremerfahrungen, von denen wir hier sprechen, die schwer vermittelbar sind, die auch nicht nur im Umgang mit sich selbst, sondern eben auch in der Familie, auch in der Gesellschaft. Und ich würde sagen, das vergisst man nie ganz.
2008, 2009 waren Sie in Mazar-e-Sharif und in Kabul stationiert. Das waren Jahre, in denen es viele Gefechte mit den Taliban gab, viele Selbstmordattentate. Ich weiß gar nicht, ob man das einen Soldaten fragen darf, aber gab es Momente, in denen Sie Angst hatten?
Ja, schon. Also Angst ist schwierig. Also man glaubt ja als Soldat irgendwie, dass man die Situation unter Kontrolle hat. Gerade wenn man draußen unterwegs ist, ist man sehr fokussiert, man ist sehr aufmerksam, versucht die Lage so unter Kontrolle zu haben. Ich glaube, oft wird es einem erst im Nachgang bewusst, wenn man wieder zurückgekommen ist, wenn man wieder im Lager ist, wenn man dann abends runterkommt und dann man sich fragt, was war das eigentlich? Das hätte auch schief gehen können. Ne? Das sind so Momente, in denen man dann auch Angst bekommt. Aber das ist eben auch der Faktor, je länger man dort ist und es passiert nichts, auch eine gewisse Abstumpfung, dass man sagt, also klar, ich fahre jetzt hier auf der Road Violet in Kabul, das ist die gefährlichste Straße der Welt. Ist jetzt ein paar Mal nichts passiert, wird auch heute nichts passieren. Und das ist so eine Gefahr, dass man eben auch im Umgang mit der Bedrohungslage außen, aber eben auch innerhalb des Feldlagers, ich sag mal, wir sind alle unter Waffen, das ist, jeder hat sein Sturmgewehr dabei, aufmunitionierte Pistole am Bein, da passieren einfach auch Unfälle aus Leichtsinn, aus Abstumpfung. Das sind so Dinge, wo man sehr genau aufpassen muss, dass man da eben sich auch eine gesunde Angst bewahrt vielleicht.
Ist denn irgendwas passiert? Haben Sie Kameraden verloren? Sind welche verletzt worden?
Naja, gerade in diesen heftigen Jahren blieb das ja nicht aus. Also das beginnt ja im Grunde mit 2003, dem großen Anschlag. Auch wenn das dann nachher sich zuspitzte Richtung 2010, bleibt es nicht aus. Ich habe Kameraden verloren. Ja, ich habe die Särge begleitet in den Flieger. Und das ist nun wirklich kein Einzelschicksal. Und das ist es ja auch, wenn wir sagen, wir reden von 59 Gefallenen. Das sind ja für uns Gesichter. Das sind ja Menschen, die wir kennen, mit denen wir ja teilweise am Vortag noch zusammengesessen haben. Und das ist ja nochmal was ganz anderes. Und ich merke auch jetzt schon, wie es mir kribbelt auf der Haut, wenn ich daran denke.
Damals hieß es, die Taliban wollten Zweifel am Einsatz schüren mit den massiven Selbstmordattentaten, mit den Gefechten. Haben Sie das? Haben Sie irgendwann dann an Ihrem Einsatz gezweifelt?
Ja, daran habe ich gezweifelt. Also ich habe auf mehreren Ebenen, also zum Wohl, ob wir erfolgreich sein können. Denn wir standen dort am Hindukusch eigentlich einem uns undurchschaubaren Netzwerk von Akteuren gegenüber. Also das war ja nun mitnichten so, dass man sagen kann, wir sind jetzt die Soldaten von außerhalb, die Afghanen sind eigentlich unsere Freunde und dann gibt es da noch irgendwelche Schwarzbären, die in den Bergen hocken und uns angreifen. Das ist ja nicht der Fall, sondern es sind ja, wir nannten die dann einfach nur noch Insurgents, also Aufständische, weil wir gar nicht so genau wussten, wer gehört eigentlich zu welcher Gruppe, wer ist jetzt Taliban, wer ist einfach nur Drogenschmuggler, wer ist hier Warlord, wie hängt das alles zusammen? Also bis hinein in die Sicherheitsorgane war das so, so undurchsichtig, dass man sagt, können wir hier eigentlich überhaupt was bewirken? Haben wir hier eigentlich Freunde? Und da kommen denn Zweifel tatsächlich her, auch natürlich muss man sagen, auch im Einsatz der Mittel. Mit jedem Jahr wurden die Rohre größer und die Waffen schwerer. Und am Ende hat man nur bedingt Erfolg gehabt und das wirft natürlich Fragen auf.
Hatte dieser Einsatz denn eigentlich jene Chance?
Nein, im Grunde nicht. Also das nicht so. Das ist immer eine schwierige Frage. Ich glaube, man sagt da jetzt, dass man sagt, nein, nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, das nicht. Die Frage ist vielleicht eher, wenn man reinschaut, warum nicht? Was sind denn eigentlich die Gründe? Wo liegen vielleicht Fehler? Was hätte man anders machen können? Das ist dann, muss man schon ins Detail gehen. Aber es ist mir auch ein bisschen zu einfach zu sagen, nein, das hätte man alles vorher wissen können. Vieles hätte man vorher wissen können, ja. Schwierig, also dafür braucht man echt einen Aufarbeitungsprozess.
Wie war das denn dann für Sie, als Sie das Land verlassen haben, also als Sie zurückgeflogen sind nach Deutschland?
Ja, eigentlich wollte ich gar nicht nach Hause. Ich wollte eigentlich da bleiben, aber das ist ja auch ein Abstimmungsprozess mit der Familie am Ende. Als ich nach Hause gekommen bin, man kommt in eine andere Welt, also so, als ich dann abgeholt wurde mit dem Auto, den ersten Angstzustand habe ich erlebt, als wir dann mit 70 Stundenkilometern gefahren sind auf einer Straße. Weil ich sage, so schnell sind wir nirgendwo gefahren im Einsatz, ne? Sondern maximal 50 und das war schon schwierig, also sehr schwierig dort in den Straßen. Dann sind es die Lichter, wenn man durch Hamburg fährt bei Nacht, das ist ja heller als am Tag. Und man kam aus diesen afghanischen Nächten im Hinterland, da ist ja nichts. Da ist keine Restlicht von Städten, da ist keine Beleuchtung, da gibt's Mond vielleicht. Und ansonsten nichts, die Nächte sind schwarz. Und dann kommt man nach Hamburg. Und das sind so Dinge, die schwer sind. Auch die ganze Reklame für Müll eigentlich, ne, für Entertainment, für Unterhaltung, für Urlaub. Das sind so Dinge, die man erstmal schwer verstehen kann, wenn man das sieht aus einem Land, wo darum gerungen wird, nicht zu sterben.
Herr Greges, Sie haben nicht nur Afghanistan verlassen, Sie haben dann auch später die Bundeswehr verlassen. Warum das?
Ja, also aus zweierlei Gründen. Zum einen muss ich sagen, meine Freundin damals, meine heutige Frau, war dann ziemlich schnell schwanger und sie hat mir das Versprechen abgenommen, es nicht nochmal zu machen, in Einsatz zu gehen. Ich habe darauf gedrängt und ich hätte auch wieder gehen können. Das war der Deal, den wir gemacht haben, zum einen. Und zum anderen muss ich auch sagen, das ist mir im Einsatz gar nicht so bewusst geworden, sondern erst zu Hause. Und als dann die Meldungen dann immer schlimmer wurden, bis 2010, 11 dann, dass ich mir auch gesagt habe, vielleicht habe ich dann auch nochmal Glück gehabt, zum einen selbst, dass man da noch einigermaßen durchgekommen ist. Und auch muss man dann auch fragen tatsächlich, wie geht dann eben auch die Bundeswehr mit den Veteranen um, auch mit traumatisierten Kameraden. Das haben wir jetzt ja zuletzt auch wieder im Zuge der Ortskräfteevakuierung gesehen, dass man eben auch erschüttert wird. Also wie mit den eigenen Soldaten umgegangen wird, auch mit Veteranen. Wie ist das mit der Versorgung nach dem Einsatz? Und das sind so schwierige Felder, da wird auch die Moral selbst sehr auf die Probe gestellt.
Sie sind heute Lehrer für Geschichte und Deutsch. Sie haben nach Ihrer Zeit bei der Bundeswehr in Rostock studiert, und zwar Germanistik, Geschichte, Bildungswissenschaften, sprachliche Kommunikation und Kommunikationsstörungen. Interessante Mischung. Warum Kommunikationsstörungen?
Also ich war nicht ganz ausgelastet mit dem Lehramtsstudium, ist das ein Teil der Antwort. Und zum anderen eben Kommunikation und Kommunikationsstörungen, also im Zwischenmenschlichen kommt es darauf an. Und ich glaube, dass gerade auch als Pädagoge ist das eben Kern der Arbeit ist auf verschiedenen Ebenen. Und ich hatte einfach hier auch das Gefühl, ich könnte mich hier noch wirklich weiterentwickeln.
Aber hatten die Erfahrungen aus Afghanistan Einfluss auf diese Studienfachwahl?
Ist eher das Soldatische. Das kann man immer schwer nachvollziehen, wenn ich sage, so groß sind die Unterschiede eigentlich gar nicht. Also man arbeitet sowohl als Ausbilder im weiteren Sinne bei der Bundeswehr als eben auch als Lehrer mit jungen Menschen zusammen. Man vermittelt ihnen was. Dafür gibt es gewisse Techniken, Didaktik, Methodik, um etwas beizubringen. Und was mich von der Bundeswehr sehr geprägt hat, ist der Gedanke, ich sage jetzt mal an der kleinen Kampfgemeinschaft, man ist eben zusammen auf einem Panzer, man ist in einem Panzerzug zusammen, man ist im Einsatz zusammen, dass sich im Grunde wie bei einer Klasse eigentlich auch, man eine Gemeinschaft bildet, die man viele Jahre konstant ist, in der man eben gemeinsam sich entwickelt, lernt. Und das sind Dinge, wo ich sage, das habe ich direkt mit übernommen und um es vielleicht auch mal so zu sagen, ist auch vielleicht einer der Gründe, meine vorherige Laufbahn bei der Bundeswehr, dass ich nie Disziplinprobleme Unterricht hatte. Ich sag mal, so eine Achtklässler, Neunklässler, das ist manchmal auch so ein Rudel junger Wölfe. Ne? Und da braucht es vielleicht manchmal auch einen Leitwolf, der sagt, so findet es statt und so findet es nicht statt.
Sie unterrichten Deutsch und Geschichte an einem Gymnasium in Rostock. In Geschichte sprechen Sie da auch über Afghanistan?
Ja, also ich spreche zum einen natürlich über Afghanistan selbst, aber häufig dann eben auch in Kombination mit dem Begriff, der ja relativ neu in unserem aktiven Sprachgebrauch ist, nämlich Veteran. Und zum Beispiel dann, wenn ich sage im Geschichtsunterricht, die Rückkehr des Westheers nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg nach Hause, dieses Millionenheer von abgerissenen Soldaten, geschlagenen Soldaten, wie Erich Maria Remarque sie auch beschreibt, dann eben zu sagen, das ist nichts, was vor 100 Jahren stattfindet, sondern das ist etwas, was heute stattfindet. Und dann schaue ich natürlich sehr wohl auch mit den Klassen drauf, was macht denn eigentlich ein Einsatzveteran heute aus? Wie fühlt der sich? Welche Erfahrungen hat der gemacht, um eben zu einem historischen Bewusstsein, die Schüler kommen zu lassen und zu sagen, also damals wie heute, das sind so grundmenschliche Erfahrungen, mit denen müssen wir als Gesellschaft irgendwie umgehen.
Ist schon interessant, dass wir, wenn wir von Veteranen sprechen, zumeist ehemalige US-Soldaten assoziieren. Die gehen anders mit ihren Veteranen um, oder?
Ja, tatsächlich ist das so und ich muss mir ehrlich gesagt, ich wünsche mir auch dort einen offeneren Umgang eben in Deutschland. Also es sind zwei Sachen, die ich mir eigentlich wünsche. Ich wünsche mir zum einen, dass die Versorgung von Veteranen auch nach dem Ende ihrer Dienstzeit gegeben ist. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das dauert ja manchmal Jahre, bis das überhaupt klar wird, dass man vielleicht traumatisiert ist. Und zum anderen wünsche ich mir auch eine gewisse Anerkennung, die ich auch für alle anderen Einsatzkräfte in Deutschland wünsche, Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte, dass man eben sagt, wir haben hier eine gesellschaftliche Gruppe, die hat Dienst geleistet für die Gemeinschaft. Bitte nehmt sie auch als solche wahr. Und ich will nicht, dass man beim Bäcker die Hand geschüttelt bekommt, sondern was ich mir wünsche, ist eben, dass man sie berücksichtigt. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wolfgang Borchert, den ich sehr schätze, ist ja in diesem Jahr, wäre 100 Jahre alt geworden und Hamburg liest Borchert, hieß das große Festival, über 3 Monate mit 30 Veranstaltungen. Und draußen vor der Tür als das Heimkehrer-Drama wurde in 10 Veranstaltungen thematisiert. Aber es ist niemand auf die Idee gekommen, mal einen Einsatzveteran der Bundeswehr einzuladen und zu sagen, was heißt das denn eigentlich für uns heute? Und das ist ein Gefühl, was wir haben. Wir stehen immer noch draußen vor der Tür. Und hier wünsche ich mir einfach, dass man sagt, ey, wir reden über Krieg, wir reden über Flucht, wir reden über Krisenerfahrung. Lasst uns doch einen einladen, der auch mit dabei war, ne? Der auch ein Teil dieser Gesellschaft ist. 400.000 Einsatzveteranen in Deutschland, auch die sollten gehört werden.
Wie reagieren denn Ihre Schülerinnen und Schüler auf das, was Sie berichten können aus Ihrem Einsatz?
Ja, ich könnte jetzt sagen, die hängen ganz gespannt an meinen Lippen. Das passiert auch mitunter, weil es schon Extremerfahrungen sind, zu denen man wenig Zugang hat. Für andere ist das natürlich so weit weg, dass sie sich sagen, ich kann mir das gar nicht eigentlich vorstellen. Hier ist es ja auch wichtig, Aufklärungsarbeit zu betreiben, denn ich werde durchaus gefragt von Schülern, auch wenn sie nachher 11., 12. Klasse sind, ob Bundeswehr eine Option ist. Da muss man dann auch das Beratungsgespräch führen. Das kann ich ja nicht in dem Sinne, sondern ich kann nur Fragen aufwerfen, wie man nachdenken sollte. Denn das Bild, was wir hier haben, wird ja doch sehr durch amerikanisches Kino geprägt. Und so ist Einsatz nun wahrlich nicht. Ne? Mit heldenhaft unterlegter Musik und am Ende überleben sie es alle. Oder wer stirbt? Naja, gut, man identifiziert sich mit anderen. Und so funktioniert das natürlich nicht.
Sie sind neben Ihrer Arbeit als Lehrer auch noch am Institut für Schulpädagogik und Bildungsforschung an der Uni Rostock, forschen da als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wie haben Sie eigentlich bei all diesen Aufgaben noch Zeit gefunden, einen Roman zu schreiben?
Ja, durch Raubbau. Am Raubbau, an der eigenen Freizeit, am Schlaf. Also das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ach, ich mache das jetzt mal und dann probiere ich das mal, sondern man sucht sich auch das Thema nicht aus, sondern das Thema sucht einen selbst aus. Und irgendwann ist der Druck so groß geworden, gerade 2017 dann angefangen, das ernsthaft zu betreiben und 2019 dann spätestens mit Volldampf, weil eben auch die Öffentlichkeit war einfach nicht da für dieses Thema. Und es hat mich zum einen gestört, dass das so hinten runterfällt. Zum anderen habe ich gesehen, was die Kollegen gemacht haben im Bereich der literarischen Aufarbeitung, also der erzählenden Literatur. Und das war mir alles sehr klischeehaft. Da war kein einziger Afghanistan-Veteran mit dabei. Und ich habe gesagt, das geht so nicht. Wir müssen irgendwie eine Gedächtniskultur, eine Erinnerungskultur haben, die eben auch von Veteranen mitbestimmt wird. Man kann über alles streiten, aber es muss zumindest eine Stimme gehört werden. Und da habe ich gesagt, das muss ich jetzt machen. Und ich konnte es nicht anders. Und dann habe ich eben, ich sage es mal ganz einfach, als die anderen an den Strand gefahren sind oder Netflix geguckt haben, habe ich mich rangesetzt und gearbeitet.
War das irgendwie sowas wie auch eine Verpflichtung?
Ja, also gegenüber dem Thema auch den Kameraden. Es gibt viele da draußen und es haben viele Kameraden, haben auch im Bereich des Sachbuchs, haben auch wirklich relevante Werke geschrieben. Keine Frage. Aber in der Bereich der erzählenden Literatur ist eben nichts da. Und ich habe natürlich vor Augen Erich Maria Remarque und auch Wolfgang Borchert, wo ich sage, die haben für ihre Generation eben in der erzählenden Literatur, in der literarischen Aufarbeitung, echte Arbeit geleistet. Das wünsche ich mir auch. Und wenn kein anderer kommt, dann muss ich es eben selbst tun.
Darkness fell, lightning strikes, and they sit there side by side. The sun was black, smoke burned my eyes, and they stood and took. Streaming man tried to survive as bullets found its mark. You stumble and you fell down to the ground and saw it all. Yeah, saw it all.
I saw it all von Jesse Cole, gewünscht von meinem Gast Wolf Greges. Während Sie an Ihrem Roman Sandseele gearbeitet haben, Herr Greges, haben Sie nämlich immer wieder diesen Song gehört. Warum den? Was bedeutet er Ihnen?
Ja, I Saw It All drückt er all das aus, was ich im Grunde empfunden habe und was ich auch gerne transportieren möchte, dass man sagt, ich habe es gesehen. Ich war da und ich beschäftige mich bis heute und es hat einen so emotionalen Zugang. Und Jesse Cole hat das eben auch erlebt tatsächlich. Und er hat bei mir so die Knoten gelöst, wenn ich nicht mehr sozusagen weiterkam, den emotionalen Zugang auch verloren habe, vielleicht auch zum Text phasenweise, dann habe ich dieses Lied gehört, weil er drückt aus die Empfindung meiner Aufarbeitung auch sozusagen in der Stimmungslage. Und ich sage einfach, hier trifft Wort Ton und das passt so zusammen.
Er begleitet Sie ja jetzt auch auf Ihren Lesungen. Der Roman ist am 4. Oktober rausgekommen. Die Lesungen stehen jetzt an. Kann man sagen, dass Sie sich mittlerweile angefreundet haben? Also Sie haben sich ja, bevor Sie diesen Song entdeckt haben, gar nicht gekannt.
Nein, tatsächlich nicht. Und jetzt würde ich sagen, dass Jesse und Cole und ich sind Freunde geworden. Das ging auch relativ schnell. Ich habe sozusagen, man lässt ja die Hosen runter, also beim Singen als auch beim Schreiben. Und er hat wahrgenommen, was ich schreibe, ich habe wahrgenommen, was er gesungen hat, und es war uns völlig klar, wir passen zusammen. Und ich habe ihn auch schon in München besucht. Also er hat mir angeboten, gleich kannst bei mir schlafen, und das macht man eigentlich nicht mit Leuten, wo man Distanz fühlt. Und es war wirklich wie jetzt, ich komme zu einem Freund ins Haus, und da bin ich sehr froh drüber.
Also Sie sind beide Veteranen. Verbindet Sie denn noch weiteres? Oder ist dieses Veteranensein etwas, was wie so ein unsichtbares Band sowieso ist, weil man sich versteht, weil man Ähnliches erlebt hat?
Das ist es zum einen wirklich, also dass man sagt, wenn man vom Sand redet, ne, dann weiß man, hat man die Bilder sofort vor Augen. Man weiß, was es heißt, wenn ein Kamerad fällt, ne, wie sich das anfühlt. Das sind so Dinge, die hat man gemeinsam, da braucht man nicht großartig drüber reden. Uns eint darüber hinaus aber eben auch das Engagement, sozusagen sichtbar zu machen, Dinge sichtbar zu machen und dazu auch sich selbst zu öffnen und aufrichtig zu sein im Umgang damit. Und das alles hat uns hier so zusammengebunden, dass man wirklich sagen muss, ohne große Worte versteht man sich das. Ich bin Norddeutscher, da redet man sowieso nicht allzu viel und allzu gerne, und da passt das einfach alles super zusammen.
Also es tut gut, wenn man einen Menschen hat, der Ähnliches erlebt hat, der weiß, wovon man redet. Aber wie schwer ist es, anderen Menschen, die es nicht erlebt haben, immer wieder zu erklären und zu erzählen, was das war damals in Afghanistan?
Das ist wirklich ganz schwer. Und das ist wirklich ganz schwer in zwei Sachen. Also das zu senden, aber eben auch beim Empfänger sich darauf einzulassen. Und da gibt es eben die Tendenz, die einen sagen, das werden die sowieso nie verstehen. Und die anderen sagen dann im schlimmsten Fall, ja, das interessiert mich auch nicht, was hat das hiermit zu tun, das war eh alles Murks. Im Grunde sage ich, kann es nur funktionieren über eine Aufrichtigkeit, über eine Öffnung, eben auch ehrlich zu sein, mit umzugehen und zu sagen, ja, es gab eben Dinge, die Stärke, die wir gezeigt haben, aber eben wir können auch Schwäche zeigen in der Vermittlung. Und ganz am Anfang war es gerade etwas, wo ich auch viel Wut in mir hatte, auch im Gespräch mit Freunden und in der Familie, wo man durchaus am Ende sagen kann, ihr versteht das sowieso nicht. Und das ist aber unbefriedigend. So kann das nicht sein. Also das ist diese Einsätze sind etwas, was sozusagen ein gesellschaftliches Anliegen ist. Und da muss ich mich eben auch mal lang machen und versuchen, Dinge zu erklären, auch manchmal 2, 3, 4 Mal. Und ein Roman nimmt sich wirklich die Zeit, Dinge zu entfalten, in all ihrer Komplexität, und hier ein Angebot zu machen, was sich eben nicht nur dezidiert an Soldaten richtet. Und wenn man es liest, wird man es merken, ich habe versucht, alles rauszunehmen, was wirklich nur Soldatensprech ist, diese Abkürzung und so weiter, um wirklich Zugänge zu legen, dass man ein Gespür dafür bekommt, wie fühlt es sich eigentlich an.
Sie spenden je 10% Ihres Autorenerlöses an den Bund Deutscher Einsatzveteranen und an den Verein Veteranenkultur. Für was wird das Geld gebraucht?
Also beim Bund Deutscher Einsatzveteranen ganz konkret für das sogenannte Fallmanagement. Die haben also eine Hotline, wenn also irgendwann ein Soldat feststellt oder ein Veteran feststellt, mir geht es nicht mehr, ich komme nicht mehr weiter, ich scheitere hier im Leben, oder die Frau stellt fest, mein Mann, das geht alles so nicht mehr weiter, gibt es da eine Hotline, und dann fährt sofort jemand los und sagt, ich kümmere mich darum, dass das alles in die Wege geleitet wird, dass wir hier schauen, ob eine Wehrdienstbeschädigung vorliegt, dass wir all diese ganzen Formalitäten machen. Und das nimmt natürlich Ressourcen. Und hier möchte ich den Kameraden aber zur Seite stehen und sagen, ja, das unterstütze ich. Und Veteranenkultur als Verein macht sich insbesondere dafür stark, eben für eine Vermittlung in Zivile hinein, dass man sagt, also wir gehen hier Hand in Hand, sowohl zu vermitteln, was haben wir getan eigentlich, aber eben auch der Gesellschaft etwas zurückzugeben und zu sagen, wir können auch unterstützen und wir helfen zum Beispiel durch einen Marsch der Wertschätzung, dass wir sagen, wir sammeln Spendengelder für sozusagen Menschen in Not, oder wir vermitteln einfach in die Zivilgesellschaft. Und das sind genau die beiden Dinge, die wir brauchen.
Sandseele heißt der Roman von Wolf Krieges, der vor einer Woche im Verlag Isegrim Literatur erschienen ist. Ein Roman, der wirklich mehr Verständnis weckt für Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz waren. Und über den haben wir heute Abend gesprochen. Wolf Krieges, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Redaktion der Sendung hatte Karin Hutzler, und die Musik haben Moritz Celius und mein Gast ausgewählt. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.